Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Und jeder kann seine eigene Aufbruchsstimmung erzeugen. Und darum bin ich der Meinung, dass wir auch heute noch genauso viel Spaß haben an dem Geschehen im Outdoor, wie wir es vor 30 oder 40 oder 50 Jahren hatten.
Ich freue mich sehr, heute eine Person begrüßen zu dürfen, die Outdoor-Geschichte geschrieben hat. Und das nicht nur als Gründer von VD, sondern auch als Pionier in einem Segment, das in den letzten 5 Jahrzehnten eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Albrecht von Dewitz spricht bei uns über seine Anfänge in den 70er Jahren, über seine ersten Handelskunden und darüber, welche Rolle das Thema Umweltschutz schon damals in seiner Strategie gespielt hat. Wissen wollte ich von ihm, wer eigentlich die treibende Kraft hinter dem Outdoor-Boom war und wann er gemerkt hat, dass Wandern, Trekking, Bergsteigen und Co. so richtig durch die Decke gehen können. Gesprochen haben wir natürlich auch über seine nach ihm benannte Stiftung und was es damit auf sich hat. Also hört unbedingt rein in die Folge mit so einer Persönlichkeit unserer Branche. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, Albrecht, herzlich willkommen zum Podcast. Es ist mir echt eine große Freude, dich hier begrüßen zu dürfen und ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch.
Ebenfalls von meiner Seite herzlichen Gruß nach München. Freue mich, dass wir da 50 Jahre jetzt Revue passieren lassen wollen, lieber Florian.
Genau, das machen wir. Und ja, 50 Jahre ist ein gutes Stichwort. Erstmal wollte ich dir natürlich gratulieren. Und zwar zum 50. Geburtstag deiner Marke VD, die ja letztlich auch dein Lebenswerk ist. Du bist jetzt zwar nicht mehr direkt operativ involviert. Du bist nach wie vor Beiratsvorsitzender bei VD, soweit ich das weiß. Aber du bist nicht mehr direkt involviert operativ. Sag mal, wie stolz, wie glücklich macht dich eigentlich das Jubiläum von VD, das ja auch deine Namensinitialen trägt? Oder bist du ein Mensch, der da gar nicht so sentimental ist und der das Ganze eher aus so einer gewissen Distanz sieht? Also wie ist das bei dir?
Ja, stolz oder glücklich, glaube ich, ist nicht der richtige Ausdruck. Ich freue mich, dass es so weit gekommen ist. Ich freue mich, dass wir 50 Jahre überstanden haben. Und ich freue mich, dass das bisher immer sehr gut gegangen ist. Ich freue mich auch, dass es mit der Übergabe geklappt hat. Das ist ja immer nicht so ganz einfach. Und ich freue mich, dass VD nach diesen 50 Jahren so jung ist wie vor 50 Jahren.
Du hast jetzt vorher das Verb überstanden in den Mund genommen. Das hört sich fast schon ein bisschen dramatisch an. Gab es denn Zeiten, wo das Ganze so ein bisschen auf der Kippe stand?
Nee, bei uns nie. Aber wir haben viele kommen und gehen sehen in dem gesamten Bereich. Wir haben kein einziges Jahr gehabt, wo wir daran gezweifelt hätten, dass es nicht weitergehen könnte oder dass es überhaupt negativ gewesen wäre. Bei uns ging es immer positiv voran, 50 Jahre lang. Das ist eine wunderschöne Sache.
Auf jeden Fall. Ja, du, ich würde dich gern mal fragen auch und mit dir so an den Anfang zurückgehen, wie es eigentlich zur Gründung von VD im Jahr 1974 kam. Ich muss sagen, mir nötigt es echt viel Respekt ab, wenn ein Unternehmer sich in so eine Nische reinwagt. Also das muss dann nicht zwingend immer das innovativste Produkt sein, was auf den Markt kommt, aber ich finde es sehr, sehr spannend und sehr mutig, sich in so eine absolute Nische reinzubegeben, die eben noch nicht so eine wirklich große Zielgruppe hat. Also wie groß würdest du damals so deinen Mut beschreiben und ja, wie ist es letztlich dann auch zur Gründung gekommen?
Zur Gründung kam es, erstens war ich BWLer, nach dem BWL 4 Jahre Exportleiter bei der Sportartikelfabrik Uhl. Dann bin ich hier an den Bodensee gekommen, nicht weil ich den Job so schön fand, sondern weil meine Frau die Bodenseegegend so lebenswert fand, als Geschäftsführung von dem Rebell-Projekt. Das wirst du nicht kennen, Florian. Das war Krauss-Maffei-Projekt. Die haben eine Produktionslinie entwickelt, um den Ski aus der Retorte zu produzieren. Das ist praktisch der wurde extrudiert und wurde dann aufgeschnitten. Dann kamen die Belege drunter und Krauss-Maffei war der Meinung, das sei die Ablösung der alten Skiproduktion, der alten Skitechnik und es würde was Neues, was Bedeutendes sein. Das heißt, ich stand 1972, genau wie der Rest der ISPO-Besucher zu der Zeit ebenfalls davor und habe gedacht, oho, das kann da tatsächlich was Neues werden. Im Vergleich zur Holztechnik, die damals ja noch vorherrschend eingesetzt wurde und bin dann hier an den Bodensee gekommen, um so eine Rebell-Anlage beziehungsweise um den Vertrieb, um das Gesamte zu machen. Da habe ich dann in dem Zusammenhang zunächst erstmal die Firma Roskopf, älteste Skifabrik Deutschlands, auflösen müssen. Da habe ich Bergsport gesehen und dann lief das aber mit den Skien so schlecht und so schwierig und so umständlich, sodass es wieder eingestellt wurde und ich habe den Bergsport weitergemacht, den ich da bei Roskopf erlebt hatte. Kurzfassung.
Okay, aber es war schon damals von dir eine sehr mutige Entscheidung, in den Bereich Bergsport reinzugehen, oder?
Nee, das war nicht so mutig. Es gab nur Salewa und Salewa war als Monopolist nicht überall beliebt, wie das bei Monopolisten so üblich ist. Und ich hatte während dieser Zeit, dieser Auflösungsarbeit im Stadt festgestellt, dass in dem Bergsportbereich gute Möglichkeiten bestehen würde, wenn man dann richtig vorwärts geht. Und das war eine Möglichkeit. Ich habe damals gleich die Vertretung von Edelweiß-Teufelberger bekommen, von Stubai, und habe eine eigene Rucksacklinie dazu gemacht, die ich dann selbst entwickelt habe. Und damit sind wir dann auf der Schwoger 74 gestartet und das ging ganz gut.
Also deine ersten Produkte, mit denen du auf den Markt gegangen bist, unter der Marke VD, waren Rucksäcke?
Ja, mein Hobby. Rucksäcke waren seitdem mein Hobby.
Okay.
Unter anderem.
Und es war also erstmal sozusagen ein Monosortiment dann mit Rucksäcken oder sind nach und nach dann im Laufe der Monate vielleicht sogar neue Produkte oder neue Segmente dazugekommen, neue Warengruppen besser gesagt?
Es kamen ständig neue Warengruppen dazu. Es war das zunächst mal war das eine Monosortiment mit Rucksäcken, Gamaschen und was so dazugehörte. Und dann kamen Schlafsäcke dazu, da kamen Zelte dazu, kamen Bekleidung dazu. Das haben wir ständig weiter ausgebaut, noch im Laufe der 70er Jahre.
Okay. Und was waren da so am Anfang die Topseller? Kannst du dich noch erinnern, wie viel du so am Anfang verkauft hast? War das, ich meine, es wird kein Massengeschäft natürlich gewesen sein, aber was ist da so bei Rucksäcken an Stückzahlen gegangen?
Naja, an Stückzahlen. Also wir haben in dem ersten Jahr Umsatz schon über 1 Million gelegen. Das war mal nicht so schlecht. Und das aus so einem kleinen Bauernhaus heraus, das hat sich kostmäßig gut getan und hat sich umsatzmäßig sehr schnell entwickelt. Das heißt, dass wir in den ersten 5 Jahren bei über 5 Millionen lagen und dass wir dann zu eng wurden und dann hier in Obereisenbach gebaut haben. Also es lief gut an.
Eine ganz kurze Pause zu Beginn mit der Bitte um Aufmerksamkeit. Ich möchte nämlich die Gelegenheit nutzen, euch auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die 2024 unter besonderen Vorzeichen steht, angesichts unseres 50-jährigen Jubiläums. Und zwar ist es der SPOKO, der SAZ Sportkongress. Der findet am 22. und 23. Oktober statt, an einem Dienstag und einem Mittwoch, dann eben über 1,5 Tage diesmal. Beginn ist dann der Dienstagmittag und als Ort haben wir uns die Macherei in München ausgesucht. Unseren 50. Geburtstag sozusagen wollen wir am Dienstagabend bei Drinks und Musikgebühren feiern. Sichert euch für den SPOKO für diese 2 Tage jetzt schon den Frühbucherpreis in Höhe von 449 Euro. Das könnt ihr tun unter www.sporthandelskongress.de/tickets. Wir freuen uns auf euch. Also dann würdest du vielleicht auch gar nicht sagen, dass die Branche damals eine große Nische war?
Naja, die Branche war eine Nische. Sie war eine ständig wachsende Nische. Wen hatten wir damals gehabt? Wir haben diese Spezialisten gehabt im Handelsbereich. Erdenkäufer und Falk in Nürnberg, das war eine Nummer. In Hamburg, Kluders. In Boni in Freiburg. Die verteilten sich so über die Republik, die sich da um den Bergsport gekümmert haben. In jeder größeren Stadt oder auch in kleineren Orten waren irgendwelche Spezialisten, die sich darum bemüht hatten. Da war der allgemeine Sportfachhandel, der war davon Bergsport noch nicht so begeistert. Also diese, was damals so MSE, Intersport und Centrasportmitglieder waren. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Die waren da noch nicht so dabei. Aber das kam im Laufe der Jahre dann ständig in größerem Umfang dazu. Mhm. Aber noch nicht in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hat sich das noch als Spezialistentum dargestellt.
Ja, absolut. Genau, also wenn man mal überlegt, wie groß der Stellenwert von heute ist in Sachen Outdoor, mir ist da immer noch so ein Zitat eines Händlers in Erinnerung, der mal bei uns in einem Forum geschrieben hat, Outdoor beginnt dann, wenn der Kunde mit dem Hund um den Block geht. Ne? Also das ist mittlerweile auch Outdoor. Und jetzt möchte ich gerne mal von dir wissen, Albrecht, wie sah das in den 70er Jahren aus? Also welchen Stellenwert hatte da Outdoor-Sport, also Wandern, Trekking, Bergsteigen oder Klettern? Ich kann mir vorstellen, dass das eher was für die etwas alternativere Szene war. Ich sage jetzt mal für Freaks in Anführungszeichen. War das tatsächlich so? Oder würdest du sagen, naja, ein bisschen mehr war es dann doch als nur für die Außenseite in Anführungszeichen?
Also was das Bergsport anbelangt, das Bergsteigen, das waren sicherlich Freaks. Das glaube ich, ja, das war so. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit etwas breiter, in breitere Richtung entwickelt. Das Wandern war durchaus eine Disziplin für jeden. Für jede Hausfrau, für jeden, der da gerne rausging. Der hat einen Rucksack gebraucht. Mhm. Das waren keine Freaks. Das waren Menschen wie du und ich, die einfach gerne an der frischen Luft waren. Und das war auch im Grunde genommen schon recht hilfreich am Anfang, weil es uns gleich zu Anfang an schon mal Umsatzmöglichkeiten gebracht hat in diesem Bereich, der nicht unbedingt jetzt Freak gesteuert war.
Okay, also Wandern war durchaus ein, ja, ich würde sagen, ein ernstzunehmender Sport damals, aber ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Ich meine, klar, ich bin Jahrgang 76 und war dann natürlich dann noch klein, aber ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern oder meine Großeltern mit einer Funktionsjacke oder einem Rucksack großartig losgezogen sind.
Das, ja. Ach doch. Das war schon üblich. Es hat die Wandervereine gegeben. Mhm. Und Wandern wurde auch, glaube ich, schon in den 70er Jahren doch schon betrieben. War wohl so. Mhm. Das wurde aber nicht als Sport angesehen, sondern es wurde als ganz, ganz normale Freizeitbeschäftigung angesehen.
Okay, nee, dann war es vielleicht auch nur in meiner Familie so, aber ich kann mich da so an Bergtouren eigentlich jetzt eher weniger erinnern. Aber gut, mal zu einem anderen Thema. Sag mal, wer waren denn eigentlich so deine ersten Handelskunden?
Ja, das waren die, wie ich eben schon aufgeführt habe. Erdenkäufer und Falk, Kluders in Hamburg, Boni in Freiburg. Dann kamen die Bergsportzentralen dazu in Hamburg, in Hannover. Das waren also schon Spezialisten. Die natürlich Sportcheck und Sportschuster war immer gegeben. Dann haben sich so Spezialisten wie Hackner in München entwickelt. Ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist. Die gibt's auch, glaube ich, gar nicht mehr.
Nee.
Und dann, als dann später dann Outdoor dann ein Begriff wurde, dann kamen ja ständig weitere dazu. Aber am Anfang waren das so die Spezialisten.
Mhm. Der Name Globetrotter fehlt mir jetzt gerade.
Der war am Anfang auch noch gar nicht dabei. Die Globetrotters, als ich anfing, waren da noch gar nicht dabei. Die fingen dann kurze Zeit später an und haben aus einem kleinen Raum heraus in Hamburg, Dehnert und Lechert, die beiden, angefangen mit Outdoor. Ja, die haben richtig mit Outdoor schon angefangen. Der eine als Journalist, der andere als Globetrotter. Aber das kam erst in den späteren 70er Jahren. Also am Anfang waren die noch nicht dabei.
Okay.
Am Anfang hat es in Hamburg den Sport Kluders gegeben. Der hat den Bergsport gemacht. Und Kluders war damals eine richtig bekannte Nummer in den 70er Jahren, im fünften Stock irgendeines Hauses in Hamburg. Da wurde dann später Sport Behrens draus.
Okay, also man kann sagen, du hast schon von Anfang an auch große Resonanz und Unterstützung aus dem Fachhandel erfahren, weil im Endeffekt konnte man damals auch ohne Fachhandel nicht überleben, ganz klar. Ist auch heute schwer, muss man sagen, aber damals war es natürlich noch schwieriger. Also, das heißt aber, die Umsätze auf die einzelnen Handelspartner waren relativ gleich verteilt oder hattest du damals auch schon Key-Accounts, von denen auch so ein bisschen dein Überleben abhing?
Also ich habe von Anfang an eine starke Unterstützung vom Fachhandel gehabt. Ich habe auch von Anfang an eine starke Unterstützung von den Verbänden gehabt. Sowohl Intersport wie auch damals war noch MSE ein stark verbreiteter Fachhandelsorganisation. Und der Herr Kahler, der da damals Herrscher aller Reußen war bei der MSE, der hat mir schon auf der Messe 74 gesagt, kannst bei mir einen Stand aufbauen. Wir haben demnächst Händlertage. Da kannst du deine Produkte zeigen, Bergsport entwickelt sich doch gut, da wollen wir dran teilhaben. Also der hatte das schon relativ früh erkannt und hatte mich da gefördert. Das war hilfreich, keine Frage. Intersport war ähnlich. Intersport hat das auch begrüßt, dass wir im Bergsport da aktiv wurden und hat uns auch von Anfang an gefördert.
Als du so deine ersten Jahre angegangen bist, welche Rolle hat für dich eigentlich damals schon das Thema Umweltschutz gespielt?
Als wir angefangen haben, gab es keinen Umweltschutz.
Wie meinst du das genau?
Der Begriff als solcher, ich kann mich nicht erinnern, dass der Begriff als solcher 74 im Raum stand. Das kam später, das kam in den 80er Jahren und dann verstärkte in den 90er Jahren.
Okay.
In den 90er Jahren war das durchaus ein Thema. Also bei uns wurde der Umweltschutz überhaupt der Gedanke, die Alpen zu schützen und darauf zu wirken, die Umwelt zu beachten, der wuchs in den 80er Jahren. Auch mit zunehmendem alpinen Tourismus. Auch mit zunehmender Gefährdung der Alpen. Aber in den 70er Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass da Umweltschutz in irgendwelchen Bereichen von Wichtigkeit war.
Also es war auch nicht zwingend in deiner Strategie zu Anfang irgendwie verankert?
Nein, war es nicht. Ist dann gewachsen.
Ja, also du hattest jetzt nicht das hehre Motiv, in Anführungszeichen die Welt zu verbessern. Ne? Also es war erstmal, ging es da rein um Produkt.
Es ging rein um die Produkte und es ging rein um funktionelle Produkte und es ging rein darum, Produkte zu entwickeln, die vom Endverbraucher genutzt werden konnten und sinnvoll waren. Und umweltmäßig, ich meine, wir haben damals mit Nylon-Produkten gearbeitet, die PU-beschichtet waren. Das war in dem gleichen Maße, wie es auch heute noch ist. Wenn ich allerdings die Water Repellent Seals mir angucke, die waren damals sicherlich nicht so umweltfreundlich. In dem Bereich hat sich aber eigentlich nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit, also jetzt reinweg im Rucksack, nicht so furchtbar viel getan. Es gibt andere Bereiche, da hat sich viel mehr getan. Aber auch, weil sie es viel notwendiger hatten.
Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist, wenn ich das richtig so auch aus eurer Unternehmensgeschichte rauslese, so Mitte der 90er Jahre entstanden. Ich glaube, da habt ihr auch zum Thema Recycling so ein bisschen nachgeforscht. Da gab es dieses Ecolog Recycling Network. War das so ein bisschen der Startpunkt für dich auch, mehr in Richtung Nachhaltigkeit, mehr in Richtung Umweltschutz zu gehen? Oder ist es schon vorher passiert?
Naja, in den 90er Jahren, da haben wir die Ecolog gegründet und das war ein Riesenschritt. Das heißt, wir haben drei Produktgruppen, Rucksäcke, Schlafsäcke, Bekleidung, vor allen Dingen Bekleidung, voll recycelfähig hergestellt. Das heißt, wir waren da weit, weit, weit der Zeit voraus. Und das war wirklich eine Riesenarbeit. A, die Produkte erstmal zu entwickeln, 100% PS, das heißt, die können so geschreddert werden, können so wieder zu Granulat verarbeitet werden. Und das für alle Produktgruppen mit der Funktionalität, die da notwendig ist. Und B, dieses Netzwerk aufzubauen, wo wir den Handel einbezogen haben, wo wir die verarbeitende Industrie mit einbezogen haben, sodass dann auch die Sachen eingesammelt werden konnten, dass sie zurückkamen, dass die dann die verarbeitende Industrie weitergegeben wurden und dass diese recyceln sollten. Das war schon eine Riesensache, ein sehr großer Aufwand in allen Bereichen, bloß hat nicht hingehauen, kam nicht zurück.
Okay.
Also es kam sehr wenig zurück. Es kam so wenig zurück, dass wir noch nicht mal den Recyclingprozess dadurch richtig anstoßen konnten.
Aber es muss ja bei dir auch irgendwie ein Umdenken gegeben haben, dass du dich des Themas Umwelt auch entsprechend annimmst. Hattest du da irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder hast du schon immer so in die Richtung gedacht?
Das kommt ganz automatisch, wenn du in diesem Bereich tätig bist, wenn du im Outdoor-Bereich tätig bist, dass das Umweltthema natürlich sich entwickelt und dass sich das stärker formiert und dass du damit ständig dich auseinandersetzt und das weiterentwickelst, wenn es denn mal opportun wird. Und das war ja dann wirklich aus verschiedensten Aspekten notwendig. Der Tourismus nahm zu, die Berge litten darunter, tun sie heute noch. Die Verschmutzung nahm zu, auch die alpine Verschmutzung. Und da macht man sich natürlich Gedanken darüber, was kann man dagegen tun und wo haben wir Möglichkeiten anzusetzen.
Aber die Resonanz war in den Anfangsjahren nicht so gegeben, wie du schon angedeutet hast, ja.
Zumindest mal auf dem Gebiet des Recyclings nicht, des sortenreinen Produzierens nicht. Da waren wir zu früh dran. Mit anderen Maßnahmen, sodass wir sagten, wir wollen vorsichtig sein bei der Ausstattung unserer Produkte, bei Einsätzen von verschiedenen Chemikalien. Da ja, das wurde relativ früh aufgenommen und entsprechend honoriert und nachvollzogen.
Wenn wir jetzt mal wieder auf die gesamtheitliche Entwicklung von Outdoor schauen, dann muss man wirklich sagen, diese 50 Jahre Outdoor ist wirklich verrückt, wie Outdoor sich entwickelt hat. Ich habe ja vorhin dieses Zitat auch gebracht mit diesem Spazierengehen mit dem Hund und sowas. Gab es eigentlich für dich in deiner Zeit eben in den 80er, vielleicht auch 90er Jahren irgendeinen Schlüsselmoment, ein Ereignis, an dem du gemerkt hast, hey, Outdoor ist das nächste heiße Ding, sage ich mal ganz salopp, das könnte richtig durch die Decke gehen? Oder würdest du sagen, das war schon so eine lange oder eine längere schleichende Entwicklung über die Jahre?
Na, zunächst mal war es keine schleichende Entwicklung, sondern es war eine richtig sich positiv entwickelnde Geschichte. Outdoor nahm ständig zu und der Begriff Outdoor wurde ja allmählich auch von den Verbrauchern aufgenommen. Da hatten wir am Anfang relativ große Schwierigkeiten. Was ist Outdoor? Ein Schlüsselerlebnis war für mich sicherlich, als wir auf der Messe München waren, auf der ISPO und versucht haben, die Messe, den Dr. Marzin war das damals noch, davon zu überzeugen, dass wir als Outdoor eigene Hallen bräuchten. Denn die Outdoor-Firmen waren überall auf der Messe verstreut und es gab diesen Begriff Outdoor eben noch gar nicht. Und wir sind zu Marzin gegangen und haben gesagt, hätten gerne zumindest mal zwei Hallen, die nur Outdoor sind, dass unsere Kunden sich auch hier zurechtfinden können. Und der Dr. Marzin sagte mir damals, Outdoor, was ist das? Ich kenne nur Indoor. Das war in den 90er Jahren. Und die haben sich dann natürlich auch geweigert, und haben uns keine eigenen Hallen gegeben. Dann haben wir die eigene Messe gemacht.
Genau.
Die dann die weltgrößte Outdoor-Messe wurde hier in Friedrichshafen.
Genau, ja.
Das war so für mich das Schlüsselerlebnis. Das war auch, glaube ich, der Ausgangspunkt, dass Outdoor richtig bekannt wurde. Ich glaube, ohne die eigene Messe, die wir damals in den 90er Jahren aufgebaut haben, wäre Outdoor auch gar nicht so schnell und so gut durchdrungen. Das war, glaube ich, das ist so ein gewisser Startpunkt gewesen, dass wir zumindest im deutschsprachigen Raum diese Outdoor-Gedanken vorwärts gebracht haben.
Ach ja, ist ja spannend. Und sag mal, was würdest du sagen, wer hat in der Branche, Industrie, Handel, vielleicht auch Verbände, ja mit den größten Anteil an dieser starken Entwicklung von Outdoor über die ganzen Jahre? Würdest du sich sogar trauen, 2, 3 Namen zu nennen, vielleicht auch VD selbst, vielleicht auch ein Globetrotter? Wer sind das für dich? Was sind das für dich für Namen?
Na, das würde ich gar nicht so sagen wollen. Also zunächst mal haben wir sehr früh eine Outdoor-Gruppe gegründet, was ja nicht unbedingt in der Industrie bis dahin so Usus war. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, was sind eigentlich unsere Probleme und wo wollen wir eigentlich hin und was haben wir eigentlich für gemeinsame Interessen? Und haben uns dadurch auch insgesamt besser kennengelernt und teilweise auch richtige Freundschaften entwickelt innerhalb der einzelnen Unternehmen. Und das war schon mal was Besonderes, denn als ich in dieses Geschäft reinkam, war das eigentlich beherrscht vom Konkurrenzgedanken und nicht vom gemeinsamen Denken, dass wir sagen, wir wollen doch irgendwo was Gemeinsames erreichen. Und durch diese Gemeinsamkeit, wo wir dann auch den Handel mit einbezogen haben, zum Beispiel Globetrotter und andere, und gesagt haben, komm, die saßen dann ebenfalls dabei. Dadurch hat sich so ein gemeinsames Wir entwickelt und dadurch hat sich dieser Gesamtgedanke Outdoor so positiv entwickelt, würde ich sagen.
Okay, also man könnte fast sagen, diese Gruppe, die du ansprichst, ist eine Art Vorläufer der IOG gewesen, die sich dann 2003 gegründet hat. Kann man das so sagen, ja?
Ja, die IOG haben wir gegründet, weil wir das über den deutschen Bereich hinaus haben wollten. Damals waren wir noch Mitglieder mit der Outdoor-Gruppe sind wir dann, haben uns dem BSI angeschlossen. Und als ich dann angerichtet habe, das auf europäischer Basis zu machen, habe ich da große Schwierigkeiten mit dem BSI bekommen. Der hat gesagt, wir sind eine deutsche Organisation, keine europäische. Und wenn ihr das wollt, dann müsst ihr den BSI verlassen. Und dann haben wir das aber noch mal ein bisschen vertieft, diese Diskussion. Denn wir hätten es auch verlassen. Und dann haben wir die IOG gegründet und sind damit nicht nur europaweit, sondern international aufgestellt worden.
Eine ganz kurze Pause nochmal. Ja, die Wintersaison neigt sich dem Ende entgegen, war eine schwierige Nummer für Industrie und Handel, gar keine Frage. Ich möchte euch bei der Gelegenheit aber noch ermutigen, sich mit unserer Skistudie auseinanderzusetzen, falls ihr das noch nicht getan habt oder tun konntet. Die haben wir von SAZ Sport gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Market Media 24 an den Start gebracht. Und die nennt sich Consumer Report 2024, die Skibranche in Deutschland, und analysiert das Konsumverhalten der Deutschen in den Bereichen Ski, Alpin und Langlauf. Ihr erfahrt hier alles zu Kauforten, Kaufzyklen, Leihquoten, zur Beliebtheit von Marken und so weiter und so fort. Also eine wirklich spannende Geschichte. Weitere Details findet ihr auf www.sazsport.de/skistudie. Dort könnt ihr übrigens auch erstmal eine Leseprobe anfordern. Bei Fragen wendet euch gerne an uns. Mit uns meine ich Sonja Koschel, Studienleiterin und Inhaberin von Market Media 24 und meine Wenigkeit. Ihr erreicht uns unter koschel@marketmedia24.de beziehungsweise bergener@saz.de. Danke euch. Vielleicht nochmal kurz zur Gruppe zurück. Welche Marken waren da dabei damals?
Zaleva, Big Pack, Deuter, ach, eigentlich alles, was wir am Markt so hatten. Es kamen dann die Importeure dazu, die haben wir von Anfang an dazu genommen, also North Face, Arc'teryx, wie sie alle heißen. Am Anfang war es noch eine deutsche Gruppe. Und da wir dann die Importeure dazu genommen haben, da wir dann eben nicht nur deutsche Interessen hatten, sondern auf internationale, haben wir es dann eben erweitert in die IOG.
Das heißt, du würdest dieser Gruppe, dieser Urgruppe sozusagen, also vor der IOG, schon einen riesigen Anteil an diesem Outdoor-Boom, an dieser tollen Outdoor-Entwicklung zuschreiben?
Auf dem deutschen Markt auf jeden Fall, ja. International ist, das wäre ein bisschen zu weit gegriffen, aber auf dem deutschen Markt war sicherlich die Outdoor-Gruppe, die da diesen Boom positiv mitgesteuert hat.
Ja, jetzt feiern ja sowohl VD als auch SAZ Sport 50-jähriges Jubiläum. Hast du die Zeitung eigentlich damals schon irgendwie registriert oder sogar gelesen? Wie war das?
Ja, ich saß 74 mit dem Horst Frankl zusammen bei der Spoga. Er hat auf der Spoga angefangen, ich habe auf der Spoga angefangen. Und am Abend saßen wir beim Frühjahr mit einem Gips, armen Gips. Warum weiß ich gar nicht, was ihm da passiert war. Habe ich wieder vergessen. Und wir haben uns gegenseitig ein bisschen philosophiert darüber, wie wir denn nun eigentlich mit unseren jungen Unternehmen vorwärts kommen wollen.
Okay.
Die SAZ, natürlich habe ich die SAZ von Anfang an konsumiert, klar. Er war ja auch recht aktuell. Ich meine, er war im allgemeinen Sport mehr ausgerichtet, denn eben, wie gesagt, das war zu der Zeit Bergsport, war ein ganz kleiner Bereich vom allgemeinen Sport, war für ihn weniger interessant. Aber für uns war ja der allgemeine Sport, besonders der Sporthandel, sowieso ebenfalls interessant. Und darum war die SAZ bei uns ein Pflichtteil.
Okay, also du warst von Anfang an dann sogar auch Abonnent.
Das nehme ich an, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, das glaube ich ja.
Okay, ja, okay, sehr schön zu hören. Du, sag mal, vielleicht täuscht auch der Eindruck, du kannst mich auch gerne korrigieren, ich habe schon so den Eindruck, dass Outdoor so der endgültige Boom in den 90er Jahren gelungen ist. Also dieser endgültige Durchbruch kam so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Das heißt, man hat auch damit immer stärker die breite Masse erreicht. Würdest du das so unterschreiben oder kam das erst so in den Nullerjahren?
Nee, das fing an in den 90er Jahren. Und mein Eindruck ist schon, dass die Messe ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass dadurch nicht nur in den Spezialmedien über Auto berichtet wurde, sondern dass die Gesamtmedien sich dem Thema Auto angenommen haben, weil da eine junge Messe war, die wohl Interesse geweckt hat und die dann auch für weitere Kreise interessant wurde. Und dadurch, das zeigte sich auch an dem Messeerfolg insgesamt. Am Anfang war es eine kleine Messe mit wenigen Ausstellern. Wir haben zwei Hallen belegt. Und zum Schluss war das so groß, dass die Messe Friedrichshafen da kaum mehr ausreichend war. Also das Thema Messe war zu der Zeit jedenfalls mit dafür verantwortlich, dass wir uns mit Auto so gut entwickeln konnten.
Das heißt, wie sehr hat das Geschäft damals Spaß gemacht?
Es macht immer noch Spaß.
Macht immer noch Spaß.
Ja,
ich kann mir schon vorstellen, vielleicht interpretiere ich das jetzt auch falsch, ich kann mir schon vorstellen, dass es Hersteller und Händler gibt, die sagen, ja, damals, es war schon die schönere Zeit. Ja, es war noch nicht so dieser Massenmarkt mit E-Commerce, mit einem Amazon und wie du es ja schon angesprochen hast, dieser Alpin-Tourismus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele sagen, oh, die Anfangszeit von Auto 80er, 90er Jahre war schöner. Es gab noch nicht so viel Konkurrenz, es war eine tolle Gemeinschaft. Würdest du das so nicht sehen?
Natürlich war das eine schöne Zeit. Das war eine Aufbruchsstimmung und die rückwirkend betrachtet wird immer ein bisschen glorifiziert. Aber ich meine, die haben wir heute in verschiedensten Bereichen auch noch. Und Chacun aus Songu, jeder kann aus seinem Bereich das machen, wozu er in der Lage ist und was er kann. Und das ist auch, wir haben heute noch in verschiedensten Bereichen Aufbruchsstimmung. Und jeder kann seine eigene Aufbruchsstimmung erzeugen. Und darum bin ich der Meinung, dass wir auch heute noch genauso viel Spaß haben an dem Geschehen im Outdoor, wie wir es vor 30 oder 40 oder 50 Jahren hatten.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, 2003 dann die Gründung der EOG, glaube ich, schon auch ein durchaus wichtiger Meilenstein für die Outdoor-Branche. Ihr habt 5 Jahre später als Marke VD, finde ich, auch einen sehr großen erreicht. Und zwar hast du in Vietnam eine Rucksackproduktion eröffnet. Sag mal, wie kam das dazu und wie reibungslos hat es damals alles so funktioniert? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, weil ihr wart da schon auch durchaus ein Pionier in diesem Bereich.
Na, zunächst mal hatten wir als sehr wenige Hersteller schon 84, 85 hier in Tettnang mit Unterstützung der Hochschule in Albstadt eine Produktion für Rucksäcke aufgenommen. Der Professor Liegwig, mit dem waren wir befreundet und der hat uns ja sehr, sehr stark mit seiner Studentenschaft unterstützt, die Produktion so auszurichten, dass die auch profitabel sein könnte. Diese Produktion läuft ja heute noch. Zwar unter veränderten Vorzeichen, weil wir von der Näherei weggegangen sind und zu einer Schweißerei übergegangen sind, zu einer Hochfrequenzschweißerei, aber das schon damals schon in den 90er Jahren eigentlich, sodass eigentlich die Rucksackproduktion als solche bei mir vom Ablauf her, von der Logistik her und von den technischen Notwendigkeiten bekannt war. Das habe ich dann wiederholt in China. Ich habe also 89 eine eigene Produktion in China aufgebaut und habe die bis 2010 etwa laufen lassen, ab 2008 dann ein bisschen reduziert und habe das dann an meine Kollegen, meine Geschäftsführer da als Management bei Out übergeben. Die haben das dann weitergemacht und ich habe parallel Vietnam hochgezogen und ich bin aus China weggegangen, weil mir die Entwicklung in China nicht mehr so gefallen hat und meine Kollegen nicht mehr so unbedingt mitgezogen haben in eine Richtung, also technische Innovationen aufzugreifen und umzusetzen, wie ich es denn gerne hätte. Und dann kam hinzu, dass ich an Antje übergeben wollte und wusste, dass ich dann was anderes tun müsste, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Und darum habe ich ja eben die Produktion in Vietnam angefangen.
Und es war von da an auch gleich eine einzige Erfolgsgeschichte oder gab es dort Komplikationen?
Es war eine einzige Erfolgsgeschichte.
Okay. Meinst du, das ist jetzt ironisch? Oder?
Ja, du hast doch bei allem, was du neu anfängst, immer natürlich ein paar Schwierigkeiten. Das ist ja gar keine Frage. Und so war das natürlich da auch. Aber die waren halt lösbar. Ich war froh und habe da so relativ früh gute Leute gefunden, die das auch heute noch weitestgehend machen, sodass ich da nur immer, ja, ich bin jetzt 6-mal im Jahr bin ich in Vietnam und gehe jetzt übernächste Woche wieder und bin da wieder für 2 Wochen da. Das aber heißt eigentlich immer nur, um dann neue Techniken einzuführen. Also jetzt geht es uns um automatische Zuschneidung. Das war ein Thema, was wir da durchgebracht haben. Nächste ist die digitale Druckerei. Also um die Technik da vorwärts zu bringen. Und der Tagesablauf, um den muss ich mich da gar nicht so viel kümmern.
Das heißt, wie oft bist du so in Asien? Wie oft pro Jahr?
6-mal.
6-mal, okay.
Ja, 6-mal in der Regel für 14 Tage. Wenn Messe in China ist, dann gehe ich da gerne hin. Aber sonst habe ich mich aus China ein bisschen verabschiedet.
Genau, das wollte ich auch nochmal kurz ansprechen. Warum stehst du dem Produktionsstandort jetzt mittlerweile doch sehr kritisch gegenüber? Hat es auch was mit den politischen Umständen im Land zu tun? Oder was ist da so deine Motivation?
Na, ich kenne das China noch unter Jiang Zemin und unter einer Politik, die etwas handelsbezogener war und weniger, ja, diktatorisch war sie immer, aber weniger aggressiv. Und mir ist jetzt im Augenblick die chinesische Politik ein bisschen aggressiv und ich fühlte mich auch zu der damaligen Zeit nicht unbedingt so beobachtet, wie ich mich heute beobachtet fühle, wenn ich durch Shanghai gehe oder sonst irgendwo bin. Und ich finde das Leben in China ein bisschen schwieriger, ein bisschen anstrengender, als es zu meiner Zeit noch war. Und das fühle ich mich in Vietnam wesentlich wohler heute. Aus verschiedensten Gründen. Leute sind lernwillig, sind bereit, neue Dinge aufzunehmen, sind begeistert dabei, das umzusetzen. Also es macht Spaß in Vietnam.
Ja, du hast das vorhin schon angedeutet. Du hast dann 2009 die Leitung des Unternehmens an deine Tochter Antje dann übergeben. Sag mal, wie schwer ist es eigentlich, wenn man seit 1974 so eine mittlerweile auch große Marke betreibt, einfach so loszulassen? Bist du damals in so ein Loch gefallen?
Ja, ich hatte ja vorgebaut. Ich hatte A, Edelrit, wo ich in der Geschäftsführung saß. Und ich hatte B, in Vietnam viel zu tun. Ich hatte C, meine Dinge hier innerhalb der VD noch. Auch Entwicklungsthemen, die ich über Vietnam dann weitergemacht habe, auch vorher weiter in China gemacht hatte. Also ich bin in überhaupt kein Loch gefallen, nein. Aber es ist trotzdem nicht einfach.
Aber für dich ging es eigentlich nahtlos weiter auch im Geschäft. Ne? Du hast das gerade angesprochen. Von daher hast du wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit gehabt, dir groß Gedanken machen zu können und irgendwie auch, dass auch Wehmut aufkommt, oder? So lief das wahrscheinlich gar nicht.
Nein, es kam keine Wehmut auf.
Nee?
Okay. Nee. Die Antje hat das übernommen. Die Antje war schon etliche Jahre im Unternehmen tätig. Zuerst in einer speziellen Produktentwicklung, dann im Marketing. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und vom Marketing aus, das war ja dann auch wirklich auf ihren Leib zugeschnitten, der Job, und sie hat es gut weitergemacht. Und so ist das Unternehmen auch unter ihr weiterentwickelt und prosperiert heute noch darunter.
Du hast dann 2017 die Albrecht von Dewitz Stiftung gegründet. Was war da deine Motivation, die ins Leben zu rufen und worum geht es da genau?
Ein bisschen das zurückzugeben, was ich im Alpinismus bekommen hatte. Erhalt der Berge, Sicherheit der Leute, die in den Berg gehen, Schulung derjenigen, die das machen. Das machen wir heute noch weiter. Wir machen jetzt gerade ein Schulungszentrum in Dolomiten, alpines Schulungszentrum, wo wir dann DAV-Leute ausbilden werden, wo wir mit der Bergwacht zusammenarbeiten, also die auch sowohl als Ausbilder wie als Auszubildende kommen. Und das ist gerade im Entstehen. Also das ist so der Gedanke, insgesamt diesen Bergtourismus in Bahnen zu halten, die dem Berg nicht zu sehr schaden und dem Menschen, der sie macht, auch nicht. Zu beiden Nutzen.
Wer ist dann noch so in die Stiftung involviert, wenn du das vielleicht noch verraten könntest? Du bist das Gesicht letzten Endes und auch der Namensgeber natürlich, aber wer ist da sonst noch so involviert?
Es ist involviert die Antje als Stiftungsratleiterin. Stiftungsratmitglieder ist der Jan, der hier bei uns im Vertrieb sitzt. Das ist mein Sohn Vitus, der Edelrit-Geschäftsführung macht. Das ist meine Tochter Carla, die bei der IOC da in Lausanne sitzt. Wen haben wir denn sonst? Und Daniel Gebel als Ideengeber, als wirklicher Bergfreak und Kenner der Materie durch und durch. Ebenfalls langjähriger Freund und Mitarbeiter, zunächst bei VD und jetzt bei Edelrit. Oder schon seit Jahren bei Edelrit.
Mhm, alles klar.
Also es ist gleichmäßig aufgeteilt innerhalb der Familie und bei den Kollegen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass du unheimlich stolz bist, dass VD im Gegensatz zu vielen anderen Autounternehmen immer noch in Familienbesitz ist. Oder ich glaube, das ist schon eine Errungenschaft, auf die man extrem stolz sein kann, wenn man sieht, was sonst in der Autobranche auch passiert ist mit gewissen Marken.
Ja, ich habe es ein bisschen als Voraussetzung angesehen, dass es als Familienunternehmen auch erhalten bleiben sollte. Ob das über Generationen hinweg möglich ist, wird sich zeigen. Mein Wunsch wäre es schon, ja. Weil ich der Meinung bin, dass, oder wie es auch die Vergangenheit zeigt, dass eigentlich der Mittelstand im Familienunternehmen nach wie vor erfolgreich ist und viele Vorteile hat gegenüber managementgeführten Unternehmen. Auch Nachteile, aber aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile. Bindung zum Unternehmen ist größer. Das Verhältnis zu den Mitarbeitern ist in der Regel langfristig geprägt. Das erleben wir auch immer wieder jetzt. Gerade im Auto hat sich viel Vermanagement, das kann man wohl sagen, ja. Also viele Unternehmen, die mittelständisch geprägt waren, sind es inzwischen nicht mehr. Sie gehören irgendwelchen Konzernen an und dadurch verflüchtigt sich doch dieser Individualgedanke, der dem Autor ja eigentlich ursprünglich mal inne war. Und das sieht man natürlich auch teilweise an den Produkten selbst, die nicht mehr so vielfältig sind oder so individuell gestaltet sind, wie sie ursprünglich mal waren. Die folgen heute Farbtrends, die vorgegeben werden und dann ist eine Kollektion sehr ähnlich der anderen. Man kann gar nicht mehr erkennen, wo ist eigentlich das signifikante Markenbild desjenigen Unternehmens. Das hoffe ich, dass das immer noch so durch die Familientraditionen und durch den Erhalt dieser Traditionen, dieser Individualismus, der dem Produkt ja eigentlich und der ganzen Branche ja eigentlich gut steht, dass das besser erhalten wird.
Ja, schön gesagt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass du im Laufe der Jahre auch mal so das eine oder andere Übernahmeangebot auf dem Tisch hattest, oder?
Um zu verkaufen?
Ja.
Ja, natürlich, ja. Aber es hat sich inzwischen rumgesprochen, dass wir gar nicht verkaufen wollen. Ich glaube, es hat sich zu meiner Zeit, jetzt kriege ich sie nicht mehr, heute kriegst du die Antje. Die hatte sicherlich auch noch auf dem Tisch. Aber also bei all den Ansprechpartnern, die ich so in meiner Zeit gehabt habe, hat sich rumgesprochen, der will ja gar nicht.
Also du wärst doch bei keiner Summe schwach geworden.
Nee, stand gar nicht zur Diskussion. Und es ist auch so festgelegt, dass die nachfolgenden Generationen das auch nicht mögen.
Okay, schön. Ja, du, jetzt würde ich abschließend gern noch wissen, was du dir eigentlich so für VD und die Outdoor-Branche in den nächsten Jahren wünscht.
Habe ich eben versucht, schon ein bisschen zu sagen. Outdoor lebt eigentlich von der Individualität der jeweiligen Sportarten, auch der Leute, die das machen. Das ist kein Massensport. Hat sich zwar inzwischen etwas in Richtung Main entwickelt, aber es ist nach wie vor ja doch eigentlich die Ausgangsbasis. Ja, jeder geht in den Berg und ist dort auf sich und seine Ausrüstung angewiesen und auf seinen Geschmack angewiesen, was er tun will. Also die Individualität im Outdoor-Sport stand eigentlich immer an vorderer Stelle und ich fände es ganz schön, wenn dieser Mainstream sich wieder ein bisschen verdünnisieren würde und die Individualität des einzelnen Produktes und der gesamten Outdoor-Brands auch wieder stärker zum Ausdruck käme. Für VD wünsche ich mir, dass das sich so weiterentwickelt und dass sie Antje weiterhin in den nächsten 50 Jahren und ihre Nachfolger ein gutes und erfolgreiches Händchen haben werden.
Alles klar. Ja, Albrecht, du, dann sage ich vielen Dank für das spannende Gespräch, für die Zeitreise durch 50 Jahre Outdoor-Branche, 50 Jahre VD. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für deine Stiftung, natürlich auch viel Gesundheit, ganz wichtig. Ja, und möchte auch an der Stelle nochmal so meinen imaginären Hut ziehen vor deinem Lebenswerk. Danke dir.
Danke, lieber Flori. Dir auch alles Gute. Und weiterhin viel Spaß bei der SVZ. Weiterhin die nächsten 20 Jahre. Viel Glück und Erfolg dort.
Dankeschön.
Servus. Ciao.
Das war der SHZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.shzsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SHZ Sport Podcast.